Andi, wir freuen uns, dass du uns jetzt mit dem Wort Gottes dienst. Der Herr segne dich. Habe alle Freiheit, uns zu dienen mit dem, was Gott dir gegeben hat für uns heute Morgen.
Dankeschön.
Gott segne dich. Danke. Noch einmal einen herzlichen Applaus und ein warmes Willkommen für unseren Bruder.
Mein Freund wird mir jetzt noch die Flipchart bringen. Mein Freund Sven, vielen herzlichen Dank und schön bei euch hier in Velbert zu sein. Ich schaute raus und habe ein paar Schneeflöckchen gesehen, dann dachte ich, ja, der Gottesdienst wird ziemlich leer sein. Aber ihr seid ja hier ziemlich geübt, wenn es um Schnee geht. Wenn es bei uns Schnee gibt, dann ist es ja schon fast ein Wunder. Aber hier, Dankeschön Sven, ganz lieb von dir. Wunderbar. Ich möchte gleich starten, weil Timo hat mir eine Uhr dahingelegt, die ich jetzt immer ständig anschauen muss und kriege dann schon nervöse Zuckungen hier, wenn ich dieses Ding da laufen sehe. Ja, ich starte mit einem Zitat für uns alle, vielleicht für dem einen oder anderen schon bekannt. Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Das ist so ein Satz, wo man lange drüber nachdenken könnte, so jetzt müsste ich einfach mal 10 Minuten Pause machen und dann tauschen wir uns in Kleingruppen aus. Ja, wofür lebst du denn eigentlich? Auf diese Frage natürlich, wofür du lebst, könnte man viele verschiedene Antworten geben, auch aus der Bibel heraus. Aber ich habe einfach mal reingehört, wie es bei uns in dieser westlichen Kultur, wie wir geprägt sind. Wir sind geprägt, wo es drauf ankommt, ist vielleicht Leistung und Erfolg. Ja, so hart arbeiten, fleißig sein, einen guten Beruf erlernen, so viel wie möglich verdienen und erfolgreich sein. Ich hatte einen Schulkollegen damals in Indien in meiner Schule. Der hatte so zum Abschluss seines Schulzeit, durften wir in einem Jahrbuch immer was schreiben und er schrieb Folgendes: Ich möchte so viel verdienen wie möglich und dafür so wenig wie möglich tun. Ja, also vielleicht jetzt nicht ganz eine deutsche Tugend, aber immerhin, das war so sein Ziel. Wie kann ich das meiste rauskriegen und das wenigste investieren? Andere würden sagen, Sicherheit und Bequemlichkeit, das ist so das, was vielleicht am Ende wichtig wäre im Leben, sich nach allen Seiten möglichst gut abzusichern und ohne Schmerz und Unbequemes durchs Leben kommen. Andere würden sagen, nein, das ist uns zu egoistisch, großzügig sein und Gutes tun. Vielleicht finde ich da mehr Sinn drin, Menschen persönlich Gutes zu tun oder mit seinem Vermögen möglichst viel für Projekte zu spenden. Wir haben auf dem Willow-Kongress von Melinda Gates, die mit ihrem Mann eine Stiftung gegründet hat, über 27 Milliarden Dollar und 90% davon von seinem Privaten hat er gespendet in wohltätige Zwecke, um Leid auch in der Welt zu lindern. Viele folgen diesem Beispiel und einige denken, das ist eigentlich wichtig, was am Ende des Tages bei rauskommt. Dafür würde ich leben, das ist so mein Sinn. Andere würden sagen, nein, gesund und glücklich sein. Hauptsache gesund, das ist die Devise und dabei auch noch glücklich sein. Manche wollen gesund sein, aber das ist ja eine Qual, gesund zu leben. Ja? Also wenn ich manchmal sehe, was Leute, wie sie sich da kasteien, um nur Gesundes zu essen, das ist nichts für mich. Das merkt ihr ja. So, Amen. Genau. Andere würden sagen, Vergnügen und Genuss, das wäre ja so, man hat ja nur ein Leben, ja, und wenn, dann sollten wir das Beste draus machen. Und die haben eine riesen Löffelliste und sagen, okay, die will ich abarbeiten, ja, du lebst nur einmal, also lass es krachen. Also diese Löffelliste, bevor du den Löffel abgibst, nochmal die Checkliste von all den Dingen, die einem wichtig sind, ja. Und dann andere würden sagen, nee, das ist alles viel zu, ich liebe Familie und Freunde. Das ist am Ende des Tages, ja, es ist nicht der Terminkalender, der am Sterbebett liegt, sondern wichtig ist, dass deine Familie da ist. Das ist das, wofür ich leben möchte. Hauptsache, wir sind und bleiben als Familie zusammen. Wir vertragen uns und mit unseren Freunden alt werden. So richtig im Rollstuhl da sabbernd durch die alten, ja, die Gänge gehen und zu sagen, Hauptsache ich habe noch ein paar Freunde im Leben, das wäre doch was. Ja? Andere sagen, das ist eine schöne Liste da, ich bin froh, wenn ich einfach nur überlebe. Ja, also wenn du mein Leben kennen würdest, mein Stresslevel, die Kinder, die ich habe, die Herausforderungen, mit denen ich zu tun habe. Also wenn ich nur überlebe, dann bin ich schon glücklich und das wäre so mein Lebensziel. Ich weiß nicht, was dieses Zitat bei dir auslöst, wofür, warum du lebst, was du darunter schreiben würdest. Und ich könnte auch aus der Bibel sicherlich diverse Punkte rausholen, wo man sagt, Mensch, das ist der Kern des Ganzen. Und ich habe im letzten Jahr bei uns in der Gemeinde ein Thema behandelt, wo ich gedacht habe, ich habe mich einfach an Jesus gehalten. So, was er so den Leuten gesagt hat, mit denen er zusammen war. Und ich habe mich auch so als Nachfolger von Jesus verstanden. Und diesen Text möchte ich euch lesen, der uns im Markus 1, Vers 16 überliefert wird. Als er, Jesus, aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist das, was wir hier von Markus überliefert bekommen haben. Nun geht es gar nicht darum, dass wir jetzt evangelistisch tätig sind. Das ist jetzt nicht mein Thema. Sondern in diesem Satz steckt Folgendes. Jesus spricht zum Hirn der Menschen. Er spricht zum Herzen und er spricht zu den Händen der Menschen. Und er sagte, ich möchte euch etwas verstehen. Kommt in Verbindung mit mir. Folgt mir nach. Die Definition, was ich unter Nachfolge verstehe, werde ich hoffentlich noch zum Ende der Predigt nochmal euch mitgeben. Folgt mir nach und ich will, dass ihr eure Bestimmung entdeckt. Die Jungs waren nämlich hier Fischer. Und er hat so das Bild ihres Lebens genommen und gesagt, das ist gut, damit verdient ihr eure Brötchen, aber das allein ist nicht eure Bestimmung. Und er nimmt dieses Bild von Fischern und ich will euch eine größere Bestimmung geben. Schau dir dein Leben an, womit du dein Leben füllst, was dein Leben ausmacht, wo du gezwungen bist, Dinge zu tun, der Alltag, der einfach da ist, der nötig ist. Aber Jesus sagt, über das hinaus, was einfach du zum Leben brauchst, dein tägliches Brot, ich möchte eine Bestimmung für dich ausmalen. Ich möchte, dass du diese Bestimmung entdeckst. Und um diese Bestimmung zu erlangen, wird es einen Prozess geben. Deswegen werde ich dich zu einem Menschenfischer machen. Und diesen Vers, der hat mich beschäftigt das ganze Jahr letztes Jahr. Habe, glaube ich, 15 Predigten über diesen Vers gehalten und alles, was hier drin steckt. Denkt ihr, so viel kann man da rausholen? Ja, man kann eine ganze Menge rausholen. Ich habe über das Thema nachgedacht, über das Thema Nachfolge. Denn am Ende des Tages, wenn wir die Frage stellen, wofür lebst du? Wofür hat Jesus dich bestimmt? Was will er denn eigentlich von dir? Das ist eigentlich letztendlich, was dabei herauskommt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe letztes Jahr und auch meiner Gemeinde gestellt habe, bin ich Christ oder bin ich ein Nachfolger Jesu? Bin ich Christ oder bin ich ein Nachfolger Jesu? Nun, jeder von uns hat eine Brille und wir alle haben eine Brille. Übrigens, denn das Wort Christ kommt nur dreimal in der Bibel vor. Und das Wort Nachfolger in seinen Variationen, ob es Mathetes ist oder auch Talmid im Hebräischen, kommt 264 Mal vor. Also schon von der Gewichtung müsste man überlegen, wo liegt denn meine Betonung, meine Denkbetonung. Nun sind wir in diesem Land und in unserem Kontinent sehr stark durch diesen Begriff Christ geprägt worden. Das macht uns aus. Wir sind Christen, nicht das andere oder ja, wir werden Christen oder jeder, der getauft ist, ist ein Christ und du bist entweder diese Schattierung von Christ oder jene Schattierung von Christ. Aber wenige sprechen eigentlich über den Begriff Nachfolger, der aber so voll ist in dem Neuen Testament. Wenn wir mal reinschauen in der Brille, die wir aufhaben können, wir könnten die Brille aufhaben, die Brille eines, das ist aber ganz gefährlich hier, die Brille eines Christen, das nennt man Paradigma, wie ich die Welt sehe, das ist mein Paradigma. Und die meisten Christen, die meisten Gläubigen in unserem Land haben das Bild eines Christen. So, wir sehen das, ja. Und, oder Gottesdienst oder Gemeinde und so sieht's aus. Reihen, jeder hat so seine Präferenz, es muss was geboten werden, wenn nichts geboten wird, dann ist man nicht mehr da. Das ist das, was unser Land uns geprägt hat, auch wir in unseren Freikirchen. Ja? Also welche Stunde ist die wichtigste in der Woche? Diese. Ja? Würden die meisten sagen. Das ist unsere Brille. Christ, Gottesdienst, Gemeinde. Und wenn ich nett begrüßt werde, fühle ich mich wohl. Wenn der Pastor mir nicht die Hand gibt, bin ich enttäuscht. Wenn ich mitarbeiten darf, dann finde ich es gut. Wenn ich aber nicht mitsingen darf oder noch nicht mitsingen darf, bin ich beleidigt. Das ist Christendenken, das ist Gottesdienstdenken, das ist Gemeindedenken. Und ich habe einfach mal entdeckt, dass wenn du eine andere Brille aufhast, und das ist die Brille, die wir jetzt sehen, ein Nachfolger von Jesus zu sein, stellst du ganz anderen Fragen. Da geht es gar nicht, ob der Pastor dir die Hand gegeben hat oder nicht, sondern wenn er dir nicht die Hand gegeben hat und du innerlich verletzt bist deswegen, wird ein Nachfolger die Frage stellen, was ist die angemessene Reaktion auf Enttäuschung? Vergebung. Ein Gottesdienstmitglied? Ist mucksch. Welche Brille hast du auf? Der Jünger Jesu, der Nachfolger Jesu, stellt eine ganz andere Frage und wird auch ganz anders herausgefordert. Die Uhr läuft. Aber diese Brille aufzuhaben, dieses Paradigma eines Nachfolgers zu haben, ist, glaube ich, was wir mehr und mehr lernen müssen. Nun weiß ich, dass Jüngerschaft, das ist das andere Wort, das ich nicht gerne in den Mund nehme, weil bei Jüngerschaft denken wir an alles Mögliche, an Jugend, an Mission und manches andere mehr und so, aber Nachfolger Jesu. Jemand, der Jesus nachfolgt, bedeutet, dass man irgendwo in der Nähe ist von Jesus, dass man ihm von ihm was abguckt, dass er einen prägt und das, was an Prägung darüber kommt, dass es mich verändert und mein Verhalten, mein Reden, mein Denken verändert. Und das ist, was Jesus sagt, folgt mir nach. Und dann beginnt ein Prozess, wo ich dich zu einer Bestimmung bringe. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Dieses Paradigma des Nachfolgers hat Jesus ja auch am Ende seines Dienstes mitgegeben, als er in den Himmel fuhr. Zur Himmelfahrt, wir lesen das hier zusammen. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Joy, wenn du noch mal eine Folie zurückgehst zu dem ersten Teil dieses Verses, das ist jetzt aus der Hoffnung für alle, aber wie wir es kennen, ist Macht. Mache zu Jüngern, das ist die Befehlsform. Ja? Nicht geht hin, das ist nicht der Befehl, sondern der Befehl, Imperativ im Griechischen ist machet zu Jüngern. Das ist, wofür wir hier sind. Indem ihr geht, indem ihr tauft und indem ihr alle Menschen alles mitteilt und mitgibt und anweist, das zu tun, was ich euch befohlen habe. Wenn ich also diese zwei Dinge zusammenbringe, würde ich sagen, der Grund, warum du lebst, ist, dass du Jesus nachfolgst und andere zu Nachfolgern von Jesus machst, verhilfst. Das ist so der Kern von diesem Vers. Aber was bedeutet Nachfolge und wie sieht die denn bei uns aus? Die Barna-Gruppe, das ist eine Gruppe, die in den USA Studien durchführt, sie hat eine Studie gemacht, untersuchte die Unterschiede zwischen evangelikalen Christen und der Rest der Bevölkerung in den USA. Evangelikal bedeutet die, die an die Bibel glauben, die Gottes Wort ist, an Jesus glauben, dass der Mensch eine Beziehung zu Gott haben kann. Also schon ernsthaftere Christen, nicht nur Namenschristen, sondern ernsthaftere Christen. Und die haben die Fragen gestellt, ich glaube, es waren über 150 Themenbereiche, die sie abgeklappert haben. Und die Ergebnisse waren ziemlich, ziemlich erschreckend. Die haben folgende Fragen gestellt. Die haben einfach gesagt, ist das Verhalten eines Christen mit, im Umgang mit einem Obdachlosen anders als jemand, der nicht an Jesus oder an Gott glaubt? Würde ein Christ seine Steuererklärung anders ausfüllen als der Rest der Bevölkerung? Werden christliche Ehefrauen selbstloser als andere geliebt? Wie sieht es aus mit der Kindererziehung? Wäre ein Christ großzügiger in der Vergebung als alle anderen? Und ist die Hingabe im Beruf bei Christen größer und vorbildlicher? Oder sind Christen im Geschäft die faireren und zuverlässigeren Partner? Sind Christen im Umgang mit der Umwelt vorbildlicher? Das waren so die Fragen. Wir haben festgestellt, rassistische Ansichten sind bei evangelikalen Christen zweimal so hoch als Nichtchristen. Der reguläre Konsum von Pornografie ist relativ gleich hoch. Häusliche Gewalt, Drogen- und Alkoholmissbrauch sind in den Häusern und Familien relativ gleich. In den USA geben nur 6% der evangelikalen Christen den 10. Teil ihres Einkommens als Spende. 25% der Pärchen, die unverheiratet zusammenleben, nennen sich wiedergeborene Christen. 80% von Schülern verlassen nach der Highschool ihre Kirche und Gemeinde. Das ist die Brille eines Christen. Die Brille eines Nachfolgers würde diese Fragen natürlich ganz anders beantworten und vielleicht die Ergebnisse. Christ oder Nachfolger? Ich möchte euch mit reinnehmen mit ein paar Gedanken, ein paar Bilder. Und wir sind geprägt durch dieses Bild von Christsein oder Nichtchristsein. Wir haben Jesus in der Mitte, es geht um ihn und wir haben ein Verständnis. Und so bin ich geprägt worden und so bin ich auch aufgewachsen, dass wir im Thema Glauben, Gemeinde eine ganz harte Linie haben. Und wir unterscheiden zwischen denen, die drinnen sind und denen, die draußen sind. Die, die glauben und die, die nicht glauben. Das ist so ein Denken, was wir haben. Und die Bibel deutet das auch an. Sie spricht auch von einem Schwarz-Weiß, ein Entweder-Oder, ein Himmel und eine Hölle. Aber ich habe darüber nachgedacht, wie mein Denken ist. Wie beurteile ich Menschen und wie hart ist diese Linie in meinem Denken und auch in unsere Gemeinschaft oder Gemeinde? Zwischen heilig und ungerecht, zwischen nah und fern zu Gott, zwischen entweder oder, richtig oder falsch, was wir glauben oder was wir nicht glauben. Und die Linie ist ziemlich hart. Jesus rief Menschen zu sich, nicht damit sie Christen werden, damit sie reinkommen in irgendeinen Club oder in irgendeinem Elitekreis oder in irgendeiner ethischen Abmachung. Das ist nicht, wozu Jesus gerufen hat. Er rief und hat auch in seinem Reden selten von drinnen und draußen gesprochen, sondern in seinem Umgang mit den Menschen war er viel, viel durchlässiger. Und ihm waren ganz andere Dinge wichtig, als was uns wichtig ist. Denn was ich beobachtet habe, ist, dass es Menschen gibt und zu Recht, es gibt Christen, die ganz nah bei Jesus sind, andere, die nicht so ganz nah bei Jesus sind, andere, die wollen näher bei Jesus sein. Ja, und dann haben wir natürlich die, die da draußen sind, die weit draußen sind, die sehr weit draußen sind. Wir haben auch die so ganz am Rande sind, um die machen wir uns Sorgen und wir wissen auch um die aus der Linie getreten sind. Und alle, die drin sind, wissen genau, wer da draußen ist. Und alle, die da drin sind, sprechen auch von denen, die nicht mehr da drin sind. Was ich aber festgestellt habe, dass es Menschen gibt, die drin sind, geografisch ganz nah am Kreuz, geografisch ganz nah bei Jesus, aber ihr Herzensrichtung ist in einer anderen Richtung. Es gibt die, die auch sehr ausgerichtet sind auf Jesus, und dann gibt es andere, die so, ich weiß nicht, wo ich so und was ich so. Und das sind vielleicht die, die in der Studie sind. Sie sind für unsere Begriffe drin, aber ihre Herzensrichtung, ihre Lebensrichtung ist nicht auf Christus, sondern ziemlich für sich. Und dann beobachte ich, dass es Menschen gibt, die hier draußen sind. Und wenn man mit ihnen spricht und wenn man ihr Herz hört, ist ihre Herzensrichtung aber auf diesen Jesus hin. Und jetzt ist die Frage, nein, ich wollte nicht sagen, wo bist du? Wir vergleichen mal diese Person und diese Person. Jesus sprach sehr oft über diese Art von Menschen. Was meint ihr, sagt Jesus in einem Gleichnis? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Oh, das ist einer, der hier draußen ist. Ich will nicht. Ach, danach aber gereute es ihm und er ging hin. Und er trat hin dann zu dem zweiten Sohn und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr, ich gehe, Herr. Und dann, er ging aber nicht. Wer hat nun von den beiden den Willen des Vaters getan? Und sie sagten natürlich, wie wir es auch sagen, natürlich, der Erste. Erst Nein gesagt und doch getan. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren, also die, die da draußen sind, die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch in dem Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm, euch aber, als er es sah, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Es scheint also hier doch etwas viel Wesentlicheres zu sein, als drinnen oder draußen zu sein. Es geht hier um Herzensrichtung. Und ich möchte euch einfach mal sagen, der erste Verständnis von Nachfolge Jesus ist Bewegung und Richtung. Dass du dich bewegst, und zwar in die richtige Richtung, in die Richtung Jesu. Es gibt viele Christen, die sind drin, aber bewegen sich gar nicht. Nein, sie haben sich sogar wegbewegt von Jesus, würden sie nicht sagen. Aber ihr Leben spricht diese Sprache. Da ist nichts in die Richtung des Kreuzes, in die Richtung in Beziehung zu Jesus. Eine zweite Geschichte. Und er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, also die drinnen waren, dass sie gerecht seien und die übrigen, die da draußen sind und weit weg sind, verachteten. Dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Und der eine, ein Pharisäer, der war drin. Und ein Zöllner, der war draußen. Und der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen, die Räuber, Ungerechte, diese Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da drüben. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der war drin. Und nach unserem Blick wäre er richtig drin gewesen. Der ist auch, ja, 9.30 Uhr beim Gebet unten. Ich habe jetzt keinen angeguckt, der unten heute war im Gebet, aber er hat alles richtig gemacht. Konto schön überweisen jeden Sonntag. Und der Zöllner aber stand weit ab, weit ab, weit ab. und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Richtung. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Der Pharisäer: Ich bin nicht so wie der da draußen. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus nachfolgen bedeutet Bewegung und Richtung. Lukas 15, nochmal eine Stelle, damit wir es nochmal richtig verstehen. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Das sind die, die out sind, ja? Die sind raus, die sind draußen. Aber der erste, was wir lesen, ist, sie nahten sich. Die Richtung stimmte und die Bewegung stimmte, dass sie auf Jesus zukam. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die, die drin waren, fingen an zu murren und zu sprechen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis, sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seinen Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, kommt Jesus und sagt hier, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht mehr nötig haben. So, ich habe das jetzt pädagogisch richtig reingerieben, ja, in uns hinein. Um was zu verdeutlichen? Die Stellen kennt ihr. Aber es ist so radikal, was da passiert. Wenn ich meine Herzenshaltung mal prüfe, wo würde ich mich platzieren? Wo würdest du dich platzieren? Und wo würdest du den platzieren, an den du gerade denkst, der außerhalb deines inneren Kreises ist? Und wisst ihr, dass Jesus in erster Linie gar nicht platziert? Er stellt gar nicht die Frage, wo die Örtlichkeit ist, wie weit, sondern er schaut auf die Richtung des Herzens. Und es sind Leute ganz nah an diesem Kreuz. Und ihre Herzensrichtung ist egoistisch, unversöhnlich. Ihre Herzensrichtung ist: Ich habe meinen Teil getan, lass die anderen mal ran. Ich bin jetzt schon 50. Ja, ich cruise jetzt nur noch in den Himmel. Ja, jetzt geht es nur noch surfen bis in die Ewigkeit. Ich habe beobachtet, wie das auch in Herzen hineinkriechen kann, diese Haltung. Auch Menschen gegenüber, die Fehler machen, Menschen, die äußerlich Dinge tun, wo wir sagen würden: Wie kann die Person so leben? Sie ist doch gläubig oder sie war doch gläubig oder ich weiß gar nicht, was sie jetzt ist. Wir beurteilen gar nicht, weil wir sagen, ich bin Pharisäer, sondern wir haben dieses Denken. Und wir stellen uns noch nicht mal die Frage: Wo stehe ich, beziehungsweise was ist denn meine Herzensrichtung? Nachfolge Jesu ist in erster Linie für dich und für mich Richtung und Bewegung. Und immer die Frage, die ich mir stelle: Jesus, bin ich auf dich ausgerichtet und was ist mein nächster Schritt auf dich zu? Nun, ich bin jetzt schon 52, glaube ich, ja. Nee, drei, weiß ich nicht, was ich jetzt dieses Jahr werde. Ab 50 plus, so, ja. Und ich könnte jetzt sagen: Mensch, was ich hier erlebt habe, ich bin gläubig aufgewachsen, Kinderstunde mit meiner Tante hier, und dann habe ich mitgeholfen und dann bin ich zur Bibelschule und jetzt habe ich dann Jugendarbeit hier gemacht und jetzt bin ich Pastor so viele Jahre da oben in Hamburg und ich lasse mir eigentlich nichts zu schulden, meine Steuererklärung ist sauber und alles so. Ich könnte sagen, und der Jünger Jesu stellt die Frage, egal wie alt er ist, egal wie lange er gläubig ist, ihm ist nur eine Frage zu stellen: Bist du auf dem Weg näher zu Jesus? Und was ist dein nächster Schritt? Ich weiß nicht, was die nächste Folie ist. Kannst du mir mal helfen, Joy? Was bedeutet Jesus nachfolgen? Jesus nachfolgen, ich habe es für mich, es ist sowas, ihr schreibt es gleich auf, aber eigentlich, wenn ihr es seht, dann sagt ihr, brauche ich gar nicht aufzuschreiben. Wisst ihr, was für mich Jesus Nachfolge ist? Joy, jetzt. Jesus nachzufolgen bedeutet, Jesus zu vertrauen in allem. Ihm ähnlicher zu werden und das zu tun, was er tat. Das ist schon schwer beim ersten Punkt. Du sagst, ich vertraue dir. Wirklich? Vertraust du wirklich? Finanzen? Kindererziehung? Partnerwahl? Wie die Rente aussieht später? Vertraust du wirklich? Oder sicherst du dich schon ab? Und dann ihm ähnlicher werden und das zu tun, das habe ich das ganze Jahr schon letztes Jahr getan, mit meiner Gemeinde und wir sind nur bei Vertrauen stehen geblieben und ein bisschen von ihm ähnlicher werden. Und was Jesus tat, das kommt noch in diesem Jahr. Weil ich habe nicht mehr die Brille eines Christen auf. Das interessiert mich gar nicht, ob hier so ein Christzeichen drauf ist oder ich in einem Gottesdienst bin. Das ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist Christus, meine Beziehung zu ihm, mein Vertrauen zu ihm und dann die Ähnlichkeit Christus in mir und dann zu tun, was er tat und zu lernen, zugerüstet zu werden, das zu tun, was er tat. Die nächste Folie. Und so ist die Frage, die man sich stellt, was ist denn der Grund, warum ich auf dieser Erde bin? Bevor ich dazu komme, möchte ich euch noch mal etwas ganz Praktisches geben. Ich habe das in meine Gemeinde letztes Jahr reingerieben. Wir haben mehr und mehr Kleingruppen geschaffen, weil wir gemerkt haben, Kreise sind besser als Reihen. Wir haben Kleingruppen geschaffen, weil wir gemerkt haben, ihr hört diese Predigt und ihr werdet sie wahrscheinlich vergessen. Und sie wird wahrscheinlich nichts bei euch auslösen. Außer bei den Autodidakten. Das ist ungefähr 10-15% von Menschen sind Autodidakten. Das heißt, die nehmen das, integrieren das in ihrem Leben, machen einen Plan, wie ich es umsetze. Aber in einer kleinen Gruppe von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maximal 12 könnte man sich jede Woche 3 Fragen stellen. Frage Nummer 1, was sagt Jesus dir? Nummer 2, was machst du als Reaktion darauf? Und Nummer 3, wer hilft dir dabei? Wenn jeder Jünger diese 3 Fragen stellen würde, man wöchentlich, 14-tägig zusammenkommen würde, was sagt Jesus dir, Sandra? Jesus sagt mir, dass ich bisschen geduldiger sein sollte mit Timo, mein Mann. Okay, was tust du? Dann wird es praktisch. Die Predigt heute. Aber wenn man diese Jüngerfragen stellt, was sagt Gott, was tust du? Und hey, Sandra, wie kann ich dir helfen? Ich kann auch mit Timo reden, wenn du möchtest. Oder wer checkt bei dir nach, zu sagen, wie war die letzte Woche? Ist ein Stück besser geworden. Ich habe ihn diese Woche gelobt. Und Timo hat. So. Versteht ihr? Stellt euch eine Gemeinde vor, stellt euch Christen vor, die diese 3 Fragen stellen. Ich glaube, da könnte sich was verändern. Ich glaube, da wäre Bewegung. Und ich glaube, weil diese Fragen haben mit Jesus zu tun, wäre eine Bewegung zum Kreuz hin. Und diese Bewegung würde ansteckend sein. Und Menschen, die hier sind, Menschen, die vielleicht mal hier waren, nach unserem Sinn vielleicht hier sind, sie werden nicht abgestempelt, sondern sie haben Leute, die an die Seite kommen, zu sagen, hey, was wäre so dein nächster Schritt zu Jesus hin? Ich mache das momentan sehr viel mit Menschen, die ein bisschen ihr Leben versemmelt haben, mal heiß drauf waren, jetzt so ein bisschen lau. Und wenn ich mal auftauche als Pastor, wo sie länger nicht da waren, zucken sie so ein bisschen. Und ich sage, du, es geht mir gar nicht, wo du bist oder wo du meinst, wo du bist und wo ich meine, wo du bist. Hey, wo ist deine Herzensrichtung? Wo ist deine Herzensrichtung? Was wäre dein nächster Schritt? Und ich finde, dass das so hilfreich ist, wie Leute dann auch Schritte gehen mit Jesus. Und der letzte Gedanke, und damit schließe ich, weil ich merke, dass euer Pastor schon ganz nah an den am Stuhlende kommt und das Mikrofon gerade nehmen möchte. Das war eine Frage an jeden von uns. Egal wie alt du bist, 70, 80, 60, 65, 50, 20, 10. Immer diese Frage, da ist Jesus und bin ich in Bewegung zu ihm hin? Und wenn ich nicht in Bewegung zu ihm bin, könnte die erste Bewegung diese Bewegung sein, um innerlich Gedanken zu haben, ich drehe mich um. Und somit war der Zöllner gerechtfertigter als der Pharisäer. Aber die zweite Frage, und damit lasse ich euch noch, ist, folgst du Jesus nach in dieser Form, ihm zu vertrauen in allem? Folgst du ihm nach, ihm ähnlicher zu werden und das zu tun, was er tat? Und nimmst du jemand mit? Nun bin ich kenne euch, also ich muss jetzt nicht hier prophetisch sein und so. Ich kenne euch, ihr seid lange schon unterwegs im Glauben und die meisten, ja alle von euch haben bestimmt die Karte schon gelöst für den Himmel und so. Und wenn ihr nichts Dummes macht, werdet ihr auch reinkommen. Aber ich sehe hier viele Leute, die Fähigkeit hätten, als geistliche Eltern, Mütter und Väter, junge Christen an die Hand zu nehmen, zu sagen, darf ich dir helfen, Jesus nachzufolgen? Denn die erste Frage ist, folge ich Jesus nach? Die zweite Frage ist, habe ich jemand, den ich mitnehme, um ihm nachzufolgen? Und das ist die große Herausforderung aller unserer Kirchen und Gemeinden. Denn wir haben diese Brille auf, wir waren jetzt im Gottesdienst, es kommt jetzt der Segen, wir trinken Kaffee, wir gehen in den Alltag hinein und in der Regel kommen wir nächste Woche wieder. Dazwischen vielleicht noch ein Hauskreis, vielleicht noch eine Dienstgruppe. Aber wisst ihr, wenn das alles wegfällt, bleibt immer noch Jesus am Kreuz, Jesus auferstanden und meine Richtung zu ihm. Und es braucht viele, viele Menschen, die bereit sind, andere an die Hand zu nehmen, zu sagen, ich bin ein bisschen weiter, ich habe schon einige Schlachten im Leben darf ich dir mal helfen, wie du Jesus vertraust? In Finanzsituation, in Krankheitssituation, in Kindererziehungssituation? Es braucht Menschen, die andere an die Hand nehmen. Und diese Challenge, diese Herausforderung rufe ich rein. Wenn du gut unterwegs bist mit Jesus, folge ihm weiter nach, bleib in Bewegung, die Richtung muss stimmen. Aber stell dir die Frage, schau mal links und rechts rum, wen könntest du an die Hand nehmen? Es gibt Leute in diesem Raum, die haben noch nie eine Kleingruppe geleitet. Ich glaube, dass hier Leute sind, wenn die einfach sagen, ich öffne mein Haus, nehme neue Leute, die aus dem Alpha-Kurs kommen, in mein Haus und ich zeige ihnen, wie man die Bibel liest, wie man betet, wie man Gott vertraut und wie man ihm ähnlicher wird. Was für eine Gemeinde wäre das? Wie schön wäre das? Ich träume von sowas in unserer Gemeinde. Ich habe im letzten Jahr wirklich auf die Fußspitzen von Leuten richtig getreten. Ich habe gesagt, du solltest schon längst ein Lehrer sein und du willst von mir immer wieder eine neue Predigt. Und in diesem Sinne, Gott segne euch und Gott fordere euch heraus, Jesus nachzufolgen und andere zu helfen, ihm nachzufolgen. Amen.